herzliches Willkommen deinem Hören im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches. In diesem Podcast möchte ich dir immer wieder inspirierende Menschen vorstellen, die aus ihrem Leben Besonderes zu erzählen haben. So, heute bei mir habe ich die liebe Silke. Silke Liniewski, vor vielen Jahren war ich bei ihr mal zu Gast in einem Gespräch, gell Silke? Und heute bist du bei mir
herzlich willkommen. Ja. Dankeschön. Genau, wir tauschen heute die Rollen, das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin ganz gespannt, freue mich.
Ich finde es auch sehr spannend. Der Grund, warum du hier bist, ist, ich habe mitbekommen, dass du ein Buch geschrieben hast. Weiß auch, dass du an Corona erkrankt warst, in der sogenannten ersten Welle, weil du dann ganz wunderbaren Text in Umlauf gebracht hast. Und als ich das mit dem Buch sah, wusste ich einfach, da möchte ich mit dir drüber sprechen. Auch, weil ich einfach weiß, dass wir meinen Hörerinnen da einfach was mitzugeben haben. Magst du mal von dir ein bisschen erzählen, wie das damals so war?
Ja, gerne. Also ich bin tatsächlich, wie du sagst, als eine der ersten hier offiziell erkrankt gewesen sozusagen, und zwar Anfang März. Ich war in München auf einer Konferenz und da waren 800 Teilnehmer und ich bin auch mit dem Zug hin und zurück gefahren. Also auch da kann was passiert sein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wo oder bei wem persönlich ich mich dann angesteckt habe. Aber ich bin zurückgekommen und hatte Grippesymptome und hatte hohes Fieber. Und dann habe ich gehört, dass eine Teilnehmerin von dieser Konferenz Corona-positiv war und habe mich getestet. Und dann kamen diese Männer in den gelben Umzügen zu mir nach Hause und standen vor der Haustür und haben gesagt, wir sind die Männer vom Mars. Und wir fanden das alle noch urkomisch. Ja. Heute kennen wir ja alle diese Bilder, ne, wie die aussehen. Und damals war es echt merkwürdig. Zum Glück war es dunkel draußen und nicht komplett. Die Nachbarschaft stand vor der Tür und hat die gleich mitgekriegt, so. Genau, und dann war der erste Test negativ und ich hatte aber dann immer weiter Fieber, ganz, ganz hohes Fieber, auch ganz schlimme Gliederschmerzen, ganz schlimme Kopfschmerzen, konnte auch wirklich kaum noch aufstehen. Und dann kriegte ich irgendwann Atemnot und dann habe ich meine Ärztin wieder angerufen und gesagt, ich möchte, dass mich irgendjemand abhört. Und dann hat sie gesagt, nee, Sie können jetzt hier nicht herkommen. Die waren ja auch alle ganz aufgeregt und wussten gar nicht, wie umgehen mit der Situation. Und dann musste ich noch einen neuen Test machen und musste, da hatten sie hier am Messegelände eine riesen Teststation eingerichtet. Und dann musste ich da selbst hinfahren alleine und stand dann mit Hochfieber in Decken eingemummelt und habe 3 Stunden auf diesen Test gewartet. Wahnsinn. Der war dann positiv und genau. Ja. Aber das war schon alles sehr speziell und irgendwie auch ein bisschen noch angstbesetzter oder noch unwissender als heute. So ein paar Sachen wissen wir ja heute, die man damals so alle noch gar nicht wusste. Mhm. Und ja, dann lag ich hier und habe mich dieser Krankheit irgendwann ergeben. Mhm. So, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen.
Genau. Und das kann mich erinnern. Das war gerade so eine Zeit, als hier bei uns so die Sprüche gingen, kennst du überhaupt jemanden, der an Corona erkrankt ist und was ist das überhaupt so? Ich sage immer so diese Anfänge von Verschwörung oder sonst irgendwas. Und damals kam so, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Facebook habe ich es gelesen, deine Geschichte, die du geschrieben hast, dass das also gar nicht toll war, ne? Und wie fertig dein Körper war und wie hart die Zeit eigentlich war für dich.
Ja, genau, deswegen habe ich das auch geschrieben, weil ich heute noch, also mit all dem, was jetzt passiert ist, wenn ich mit Menschen spreche, heute noch ganz oft zu hören bekomme, Mensch, du bist die Erste, die mir begegnet, die Corona hatte. Und dann sage ich immer, ja, ich weiß. Und genau deswegen trage ich es dann in die Welt, weil ich glaube, so wenige von uns gibt es nicht. Aber es ist auch nicht ganz einfach, das merke ich immer wieder, darüber zu sprechen, wie schlecht es mir ging. Ja. Und deswegen, glaube ich, sprechen so wenige von den Erkrankten auch laut, weil es gar nicht angenehm ist zu erzählen, ich hatte Todesangst, mir ging es furchtbar, ich hatte so schlimme Schmerzen, mir geht es immer noch nicht gut, ich bin zwar genesen, aber noch nicht gesund, ich habe noch Spätfolgen. Und darüber zu sprechen, das haben wir so alle verlernt in unserer Gesellschaft. Ja. Also ich möchte gerne sagen, oh, Daniela, mir geht's gut, ist alles schön, weitermachen, abgehakt. So. Mhm.
Genau. Ja, ist ja auch sowas, ne? Ich kann mich ja auch erinnern, ich hatte, also generell auch mit Krisen, wenn man irgendwie schwierige Zeiten hat und dann hat man so das Gefühl, also wenn das durch ist, dann spreche ich darüber oder dann mache ich es zum Thema, die verschiedensten Dinge so oft. Und wenn man dann durch ist, dann nochmal die Energie aufzubringen, quasi noch ein zweites Mal durchzugehen, um drüber zu sprechen oder zu schreiben oder so, da hat man ja tatsächlich auch entweder keine Kraft oder keine Lust oder gar nichts von beiden oder beides nicht, ne?
Ja, genau, total. Da gebe ich dir absolut recht. Und das war auch bei mir so, dass ich das schon gespürt habe und dachte, ich muss mich sofort hinsetzen und das aufschreiben. Ich kann damit nicht lange warten. Das war ganz, ganz deutlich in mir drin, dass ich zwar langsam gemacht habe, aber ich so richtig den Impuls hatte, wenn ich das jetzt nicht sofort irgendwie niederschreibe, alles, was mir dazu kommt, dann ist es weg. Dann will ich damit auch nie wieder in Verbindung gebracht werden oder damit zu tun haben oder.
Mhm. Ja. Ich hatte ja jetzt das durch dieses Aufmerksamwerden das Glück, dass ich ja da reinlesen durfte. Dein Verlag hat mir ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Und mir ging es so beim Lesen, also ich hab jetzt keine Corona-Erkrankungen in meinem direkten Umfeld. Ich kenne auch keine meiner Freunde oder so. So eher so die Mutter vom Freund, ne? Eine Ebene weiter weg, wo man dann nicht mehr nachfragt, wie war es bei denen. Aber durch das Lesen deiner Geschichte hatte ich jetzt als eine Unbeteiligte so das Gefühl, ich kriege eine Idee davon, wie es einem gehen könnte. Also wenn es mich mal betreffend hätte. Also ja. Ich habe das sehr genossen, wie eine Vorbereitung. Also Vorbereitung ist blöd, aber du weißt schon, wie ich meine. So wie nicht so ganz unbedarft mehr ist für eine Situation X. Ich hatte eine Geschichte auch von einer Person, die ich kenne, der ich vertraue, das kann ich so sagen. Mhm. Und das andere, was ich so gespürt habe in deinem Lesen, also beim Lesen war für den Fall, dass mal wer erkrankt, keine Ahnung, mein Mann, meine Familie, was man ja nicht hofft, auch dafür fühle ich mich so ein bisschen wie, ich habe jetzt ein Werkzeug in der Hand.
Ja, super.
Ja, es ist so ein bisschen, das gerade gestern Abend habe ich es mich zurechtgelegt halt und mir gedacht, so was in meinen ersten spontanen Gedanken war, eben, das ist so wie wenn ich was hätte jetzt, wie wenn man sich auf eine Reise macht, man hat sich vorbereitet oder so. Oder man hat eine Reiseführer, ich meine, auch wenn das ein Vergleich ist. War das deine Intention beim Schreiben auch?
Ja, genau. Das war tatsächlich meine Intention. Also da, ich habe ja gespürt, dass ich plötzlich so ein Alleinstellungsmerkmal habe, dass ich plötzlich irgendwie einen Weg vorangehe, den nicht ganz, ganz viele Menschen mitgehen. Und genau das war meine Intention. Was kann denn da irgendwie eine Idee von geben, wie man sich fühlt? Also die Verläufe sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Das ist mir schon bewusst. Und trotzdem ist diese Krankheit eben so anders und so speziell. Und diese Andersartigkeiten, die sich dann wiederholen, die habe ich ja auch sehr mit drin. Also zum Beispiel, dass es unglaublich lang dauert und dass man sowohl als Erkrankter als auch als Angehöriger einfach sich Zeit nimmt und wirklich nicht irgendwie mit ganz viel Kraft versucht, da jetzt schnell durchzugehen, sondern dass man da ganz liebevoll mit sich ist. Mhm. Solche Sachen, genau, die habe ich dann erfahren und erfahre sie auch immer noch. Also die Ärzte sagen mir das immer noch mit diesen Sachen, die so später kommen. Seien Sie liebevoll mit sich. Und ich glaube, das ist einfach gut, ganz, ganz oft zu hören, gerade in so einem Bereich, in dem wir uns einfach alle noch nicht auskennen. Ja. Ne? Denn das ist ja jetzt eine Situation, die kennen wir alle nicht. Und was Corona macht, wussten wir auch alle nicht. Genau.
Ja,
ja, aber super, das ist ganz wunderbar, dass du das genauso verstanden hast.
Ja, das war so wirklich auch ein bisschen aus dieser Seelenverwandtschaft, wie wir zwei ja ticken. Wenn man uns beide kennt, dann weiß man das, dass wir auch, ich sag mal, ein Weltbild teilen, das nicht passiert einfach so, dass alles einen Sinn hat, dass man auch in jeder Krise eine Chance finden kann, wenn man sich dafür öffnet. Ja, gerade aus diesem Aspekt fand ich jetzt für mein Weltbild und für meinen Lebensstil, für meinen Lifestyle, den ich so mit mir in meinem Leben bewege, einfach diesen schönen Aspekt in deinem Buch drinnen, weil es gibt schon das ein oder andere Corona-Buch, aber das vielleicht ganz nice to read ist, aber einfach nicht auf mein Weltbild dann trifft. Ne?
Mhm, genau.
Und ja. Du denkst ja eben diesen, also man, beim Lesen hat man fast manchmal, oder so geht es mir, das, hatte ich das Gefühl, speziell als du dann, also nicht mehr nur von der Krankheit selber erzählt hast, man geht auf so eine Metaebene. Und das, was du beschrieben hast, die Krankheit, von der wir ja alle nichts wissen oder nur sehr, sehr wenig, ja, das wäre fast austauschbar. Du holst quasi den Leser in eine Metaebene der Krise, wo man das Gefühl hat, das ist eine neue Krise, wo wir alle keine Erfahrungen noch beisteuern können, wo wir alle nicht wissen, wie, was, wo, wie sind die Wege, wo absolut diese Hingabe an die Krise selbst erforderlich ist. Und da, finde ich, greift genau eben vor allem dann die, also nach der Geschichte der Krankheit, weil du hast ja auch genannt, das Krisencoaching, und da greift tatsächlich ein, aber ohne die Corona-Geschichte zu verlassen. Ne?
Ja, genau, genau, das stimmt. Also ich, genau, das ist natürlich der ganze Umfang mit der Corona-Krise, und eine meiner Testleserinnen, einer meiner Freundinnen, die es als erste gelesen hat, die hat in der Zeit in einer Beziehungskrise gesteckt, und sie hat dann auch gesagt, sie war völlig baff, dass sie das alles so ummodeln konnte für ihre eigene Krise und hat es dann wirklich genutzt, um damit durch ihre Krise zu gehen. Also genau wie du sagst, es ist ein Krisencoaching. Und das Besondere, glaube ich, jetzt ist, dass wir alle zusammen in dieser Corona-Krise gelandet sind. Ne? Also egal, ob gesund, krank oder genesen. Ja. Ich habe ja auch die Alice im Wunderland als Analogie so ein bisschen mit drin. Und Alice fällt in das Kaninchenloch und ist da in so einer ganz, ganz anderen Welt. Da gibt es andere Gesetzmäßigkeiten, da muss sie rückwärts gehen, um vorwärts zu kommen. Und ich glaube, wir sind einfach alle kollektiv in dieses Kaninchenloch geplumpst. Ja. Der eine sitzt im Homeoffice und hat die Kinder, der nächste, ich muss das gar nicht alles aufzählen, wissen wir alle, jeder hat da sein eigenes Päckchen gerade und seine eigene Krise. Und ich glaube, da ist es gut, genau wie du sagst, von einer anderen Ebene dann auch wirklich nochmal drauf zu schauen.
Ich habe mir dann vorgestellt, wir sind ein großes Publikum, keine Ahnung, 25 Leute, alle haben dein Buch in der Hand und wir lesen es alle zeitgleich so. Und dann habe ich mir so vorgestellt, was, wie ist das dann? Ne? Und dann, weil draußen jetzt in dieser Pandemie-Geschichte, da gibt es ja die Reaktionen sind so vielfältig, wie wir Menschen unterschiedlich sind am Ende. Ne? Die einen haben Angst, reagieren panisch, die anderen ignorieren sie und tun so, wie wenn es nichts wäre. Die Nächsten werden aggressiv. Und man kann ja ein bisschen formulieren, also es spaltet direkt die Gesellschaft dort oder da. Ne? Oder auch Maskenträger, Nicht-Maskenträger und so weiter. Und beim Buchlesen gestern, als ich mir dieses Bild hergenommen habe, all diese verschiedenen Menschen, wie wir eben unterschiedlich sind und auf Krise oder auf diese Pandemie jetzt reagieren, auch je nachdem, was wir für eine Geschichte haben, ne? Wenn halt einer Rentner ist, hat er eine andere Geschichte, wie wenn er ein Yoga-Studio hat, oder eine andere Geschichte, wenn er irgendwo ein Beamter ist in einem Amt. Aber wenn wir alle zur gleichen Zeit dein Buch lesen, und da hatte ich so das Gefühl, weil jeder eine Krise trotzdem, jeder mittendrin trotzdem ist, es verbindet so schön. Das war für mich, da möchte ich dir wirklich so dieses Feedback, dieses wertschätzende Feedback geben. Es ist für mich eines der ersten Werkzeuge, die ich als verbindend wahrnehme und möchte richtig sagen, komm, lasst es uns alle gemeinsam lesen, durcharbeiten, um auch gemeinsam der Krise als Gegenüber zu begegnen, so ungefähr. Ne?
Ja, auch wie schön, dass du das sagst. Und genau so habe ich es auch gesehen, weil ich glaube, wie du es gerade ausgeführt hast, ja, wir haben alle unsere eigenen Ängste und unsere eigenen Themen. Und von außen sieht es vielleicht so aus, als wenn da ganz viel Spaltung ist, und aber es gibt immer irgendwo eine Verbindung. Und die ist im Zweifel dahin zu gehen und zu gucken, was liegt denn da drunter? Was ist denn bei mir der Auslöser für die Angst oder für die Ignoranz oder? Ja.
Du beschreibst
ja schön, lass uns das gerne machen.
Ja, wir machen so, ich weiß gar nicht, wie man das zusammenkriegt, ne? Tag XY.
Genau.
Wir treffen uns alle um 8 Uhr früh und beginnen zu lesen. Ja. du schreibst immer irgendwo in einem, ziemlich am Anfang, ne, dass du spürtest, die Corona-Krankheit macht mit dir, dass sie ein anderer Mensch aus dir machen werden wird, will, dass gar nicht anders passiert. Wie siehst du das heute?
Ja, das ist wirklich so. Also diese Corona-Krankheit hat so viel mit mir in diesem Jahr gemacht. Also angefangen von der Krankheit an sich, in der mir so viel auch bewusst geworden ist. Also ich lag ja allein in meinem Kämmerchen und es durfte natürlich niemand zu mir. Also meine Tochter war glücklicherweise weit weg in Amerika, also glücklicherweise in Anführungsstrichen, weil sie sich nicht anstecken konnte. Mein Sohn war im Zimmer nebenan, durfte aber eben auch nicht viel Kontakt zu mir haben. Und bei all dem Schmerz, bei all dieser Einsamkeit, da geht ja auch nicht viel ablenken. Also das heißt, das habe ich gar nicht viel gemacht und ich bin wirklich in die Tiefe gegangen und bin richtig eingetaucht in den Kaninchenbau und das macht natürlich dann etwas ganz, ganz anderes aus mir. Und ich bin, glaube ich, da schon aufgetaucht als jemand, ich empfinde mich viel klarer, viel fokussierter. Und aber auch manchmal rigoroser. Also ich habe als eine meiner Arten, die ich mir so antrainiert habe im Laufe meines Lebens von kleinem Kind an, immer dann doch ganz gerne nett zu sein. Und da bin ich jetzt viel schneller so, dass ich sage, nee, also so geht es gerade für mich nicht. Das fühle ich ganz schnell. Aber auch eben dieses mich selber fühlen, was ist denn da wirklich? Ja, was will ich denn wirklich? Ja. Das geht irgendwie schneller und direkter noch als vorher. Und ich finde das sehr, sehr angenehm und eben auch, dass ich das jetzt weitergehe, diese Reise und eben nicht, wie wir es anfangs sagten, abhake mit, ich war jetzt Corona-krank und es ist jetzt irgendwie vorbei und ich hake es ab. Dadurch, dass ich jetzt das Buch natürlich habe, werde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Und es ist auch gut, ja, da immer wieder hinzufühlen, was hat es denn wirklich mit mir gemacht? Es war, glaube ich, wirklich eine Reise, die ich gegangen bin und am Ende bin ich klarer und wirklich auch liebevoller mit mir selbst rausgekommen. Mhm. Und wahrscheinlich dann auch mit den Menschen drumherum. Ich glaube, das tatsächlich, ne, das wirkt sich ja dann immer weiter aus. So. Mhm.
Mir kam jetzt gerade, wie ich so dir zugehört habe, so ein Gedanke, also früher, als die Kinder noch Kinderkrankheiten hatten, hat man ja immer gesagt, Kinderkrankheiten dienen für einen Entwicklungsschub.
Ja.
Und wie du jetzt das erzählt hast, so dass du quasi dieses Nettsein abgegeben hast und so, da hatte ich so ein inneres Bild von, der Wesenskern kommt nach außen. Also
ja.
Die eigene Präsenz auch, ne? Die eigene Stärke. Und, und man gibt so manche Schalen, die man sich übers Leben halt angelegt hat, wie eben, dass man zu nett ist oder schnell mal nett ist, dass man das ablegt. Da war dann dieser Quergedanke ganz schnell da, ist wie eine Kinderkrankheit, ist ein Schub im Entwicklungsprozess natürlich auch, wenn man bewusst da reingeht, ne? Oder halt genau. Die Bewusstheit drinnen hält, sag ich mal so.
Ne? Ja, total, genau, das stimmt. Und ich glaube auch, wie viele andere Krisen und andere große Krankheiten auch, also ich habe ja diese Dankbarkeit währenddessen gespürt und auch jetzt hinterher. Also ich habe es überlebt, ja. Es ist ja jetzt nicht schlecht ausgegangen sozusagen. Auch wenn noch nicht alles wieder gut ist, ist es nicht schlecht ausgegangen. Und da diese Dankbarkeit zu spüren. Und ich glaube, das kennen auch eben ganz viele andere, die vielleicht an Krebs erkrankt sind oder, ja, da gibt es ja Vielfältiges, wo man dann sagt, das hat mich dazu gebracht, mein Leben nochmal neu zu sehen und jeden Tag irgendwie neu anzugucken und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Montag, den ich abhake oder den ich irgendwie schaffen muss, sondern ich möchte ihn heute schön haben. Ja, und das ist ja nochmal ein anderes Rangehen. Ja, zu den Kinderkrankheiten fiel mir gerade noch ein, dass ich, meine Kinder hatten ganz oft Scharlach und bei Scharlach stand immer ganz dick in großen Lettern, bei Scharlach soll man bitte nicht fernsehen oder viel lesen oder so, die sollen nicht irgendwie mit diesen Medien in Verbindung kommen, das hätte irgendwie noch schlechtere Auswirkungen. Und das fiel mir gerade noch ein mit diesem Link, dass ich mich auch nicht abgelenkt habe, ja, also das passte irgendwie ganz gut.
Ja, ich finde auch, ich meine, so manch einer wird mich steinigen, wenn er mich hört, aber diesen Querkontext, wie dieser Schub, wie bei den Kinderkrankheiten früher, da weiß ich, werde ich noch viel drüber nachdenken. Weil man weiß ja heute auch, ne, dass es, ich meine, zu deiner Zeit hatten wir alle große Angst vor Corona unter Umständen, weil wir halt diese gruseligen Bilder gesehen haben. Hattest du auch Angst ein Stück, irgendwo ein Stück so um dein Leben?
Ja, hatte ich. Ja. Hatte ich. Ich hatte immer den Satz von so einer italienischen Ärztin im Kopf, die hat nämlich gesagt, die Corona-Kranken bleiben zu Hause, solange es irgendwie geht. Ja. Und dann kommen sie zum Sterben ins Krankenhaus. Und ich hatte Angst zu sterben und ich hatte Angst vom Krankenhaus, beides. Mhm. Und das Hand in Hand ist ja kein gutes Spiel sozusagen. Ich hatte dann auch Besuche von dem Rettungswagen. Und der hat quasi meinem Sohn, der 18 geworden ist in der Zeit, den Auftrag gegeben, auf mich aufzupassen. Also das war schon alles nicht ganz einfach. Und genau, ich finde es unglaublich schwer auszusprechen, aber ja, ich hatte die Angst, dass ich da nicht wieder rauskomme.
Ja. Weil eben, ich meine, wenn man heute andere Krankheiten, da kennt man Verläufe und man kennt Behandlungsmöglichkeiten und man kann sich schlau machen, wo gibt es Experten dafür oder Experten, Krankenhäuser oder so. Aber das haben wir für Corona ja nicht. Ne? Und da geht man schon in ein sehr unbekanntes Land hinein, wenn man da krank ist. Ne?
Ja, genau. Und auch die Ärzte waren ja, deswegen sage ich, mittlerweile sind die ja so ein bisschen gefestigter in all dem, was sie so haben. Aber bei mir waren die zu der Zeit noch so, so unsicher. Also meine Ärztin hat sich hinterher ganz süß bei mir entschuldigt und gesagt, ich war selber so unsicher, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Und ich glaube, ich hätte mich viel mehr um sie kümmern sollen. Dann habe ich gesagt, nee, ich finde, sie haben sich ganz, ganz viel gekümmert. Also ne, auch von deren Seite aus ist die Unsicherheit da groß geworden gewesen. Mhm. Ja.
Dein Buch, wenn man reinliest, es ist ja nicht nur für Kranke am Ende. Also abgesehen davon, dass es jeden ist, der eine Krise hat, aber du schreibst ja selbst im Untertitel schon, ein Begleiter für Gesunde, Kranke und Genesene. Ne?
Ich glaube, gerade jetzt, ne, in Zeiten, in denen wir zumindest in Deutschland, ist es ja gerade so bei euch auch, ist es ja so, dass wir nicht mehr so viel rausgehen. Ich vermeide immer diesen Begriff Lockdown, weil in Wirklichkeit ist es in Deutschland nie ein Lockdown gewesen. Lockdown ist ja Einsperren, wir durften immer draußen rumlaufen. Mhm. Und ich finde es dann ganz schön zu gucken, wenn wir wirklich nicht rausgehen können, dann ist es gut, nach innen zu gehen. Das heißt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, deshalb ist dieses Buch gerade jetzt auch für Menschen, die vermeintlich vielleicht nicht in so einer großen Krise stecken, weil ihr Job noch geblieben ist und sie ganz gut damit klarkommen, dass viel Familie drumherum ist oder sie ihre Familie nicht sehen können und. Aber ich glaube, dass es einfach ein Ruf ist jetzt gerade zu dieser Zeit, dass wir uns mehr mit uns selbst beschäftigen können, also diese Verbindungen und die eigene Mitte mehr finden, um dann wieder die Verbindung im Außen zu haben. Du hast gerade schon diese Trennung angesprochen, ja, die Trennung in der Gesellschaft. Wir sehen die Trennung überall in allen möglichen Bereichen. Gerade die Menschen entfernen sich voneinander und es gibt viele Spaltungen. Und ich glaube, es ist gut zu gucken, wo bin ich, wo habe ich meinen Stand, wo ist meine Mitte, wie kann ich mich ein bisschen stärken und dann wieder in die Verbindung zu kommen. Denn ich glaube, es ist Verbindung da und ich glaube, das ist das, was uns im Zweifel hier so ein bisschen durchgeleiten kann und da aber eben sozusagen mehr in dieses positive Gefühl dann auch zu kommen.
Ja. Ich meine jetzt so ein bisschen, also liebevoll formuliert, die Hardcore-Esoteriker, aber das war jetzt ganz lieb. Die sagen ja oft sowas wie, ja, es ist der Wandel. Ne? Und würdest du dem auch zustimmen, dass Corona sozusagen ein Mechanismus für einen Wandel der Menschheit ist?
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist ein Mechanismus für den Wandel. Ich glaube, was gerade passiert, ist, dass sich unsere Welt ändert. Ja. Ich glaube, das hat sie schon immer getan, nur viel, viel langsamer. Ja, also ne, es gibt ja dieses berühmte Zitat, das einzig Stetige ist die Veränderung. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das war schon immer und jetzt ist es einfach Knall auf Fall passiert. Ja. Und jetzt ist die Frage, gehe ich mit der Veränderung oder nicht? Und mit der Veränderung mitgehen ist ja oft auch schwer. Ne, viele kennen das, wenn man in so einem großen Unternehmen arbeitet. Ich habe ja auch viele Jobs und bin unter anderem auch in großen Unternehmen. Wenn da Veränderung kommt und der Chef sagt so, ab morgen machen wir alles von grün auf blau, dann sagen erstmal alle, verschränken die Arme und sagen, ach nee, also grün hat uns eigentlich ganz gut gefallen. So heißt, Veränderung ist auch immer ein bisschen anstrengend, weil ich was neu denken muss. Ja. So. Und ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Welt gerade wandelt. Ich glaube nicht, dass Corona jetzt der einzige Auslöser ist. Ich glaube, das wird weitergehen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es vorher sogar schon war. Nur war es vielleicht gar nicht so offensichtlich. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mit dem Wandel mitgehen? Und ich sag mal, auf so eine gute Art und Weise, in Anführungsstrichen, flüssig bleiben. Ja, also nicht verhärten und nicht immer gegen das sein, was da passiert, sondern wie kann ich gut mitgehen, ohne einfach nur mitzugehen. Weißt du, was ich meine? Also mit der inneren Haltung bei mir bleiben und trotzdem mitgehen können.
Ja. Du hast ja vorhin auch außen zum Thema Lockdown so beschrieben, ne? Wenn ich nicht nach draußen gehen kann, nach innen zu gehen. Ne? Und ähnlich ist es ja, wenn ich quasi mich unfrei, wenn ich die Freiheit im Außen vermisse, dann nach innen frei zu bleiben und zu schauen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Maske tragen, man verbietet mir das Wort, was ist denn für ein Wort, was ich im Innen höre? Ne? Also ich bin ja eh so der Mensch, der dann formuliert, was du jetzt im Außen selber gerade mit dem Widerstand festmachst, schau mal, geh nach innen und such das, was du im Außen nicht finden kannst, im Innen.
Ganz genau, so genau wie du sagst. Und dann zu gucken, was ist denn meine eigene Freiheit? Ja, was bedeutet denn Freiheit überhaupt für mich? Oder was bedeutet es für mich, wenn ich diese Maske trage, ganz tief drin? Also wer befiehlt mir was oder wem muss ich gehorchen und. Ne? Das sind ja die Dinge, die in uns drinstecken, die dann den Unmut auslösen. Oder die.
Und welche Symbolik hat, also welcher Anteil von mir, da sehe ich da draußen in dieser Symbolik? Und wenn ich es dann nach innen bewege, was will es mir aufzeigen und was kann ich dann im Inneren tatsächlich wieder wandeln? Ne?
Mhm, genau, genau. Und ich glaube, da können wir gerade ganz, ganz viel wandeln. Ja. Und da eben ist es dann sozusagen für alle, für die Gesunden, für die Kranken und für die Genesenen, da ist für alle die Einladung, jetzt diesen Wandel mitzumachen, um dann eben gefestigt, flüssig da durchzugehen, also innerlich gefestigt.
Ja, ja, genau, genau. Und da passt eben dein Krisenbuch. Also ich will es ja weder Corona-Buch noch Krisenbuch irgendwie nennen, weil ich einfach finde, es ist etwas Zeitaktuelles auf eine Metaebene gehoben, sodass es wieder zeitneutraler wird. Ja, also ich finde es einfach sehr schön, dieses Umgekehrte, nicht irgendwas, was ich mir jetzt hervorsuche und sage, wie könnte denn das auf diese Pandemie- und Corona-Zeit draufpassen, sondern ich habe etwas, was direkt aus dieser Zeit rauskommt und ich kann es aber, ohne dass ich jetzt nur an Corona und Pandemie hängen bleibe, wirklich nach oben heben und wie so als eine Matrix für diesen Veränderungsprozess, wo ich halt auch drin stecke und das ganze Corona drumherum passiert. Oder auch mit mir mitnehmen. Also ich wirklich einen
Wert. Genau, besser hätte ich es nicht sagen können.
Ja. Du siehst, ich habe es gelesen. Nein, ich habe es wirklich genossen, dein Buch. Wirklich, wirklich genossen. Gibt es noch etwas, was du so abschließend zu unserem Gespräch jetzt an unsere Hörer und Hörerinnen mitgeben möchtest, was dir noch sehr am Herzen liegt, was wir vielleicht noch nicht angesprochen
haben. Ja, wir haben schon ein bisschen anders gesagt, aber wichtig ist mir, dass am Ende es darum geht, wirklich bei all der Angst Liebe zu verteilen und dass es eben, ne, das Zurückgehen auch nach vorne bringen kann. Also das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die mir am Ende so wichtig sind. Durch die Krise gehen und dann dadurch ein Stück weit mehr in die Liebe kommen. Heißt nicht, ich bin glückselig und heilig. Darum geht es nicht, aber so ein bisschen liebevoller in mir drin und vielleicht ein Stückchen anders.
Mhm. Ja, und auch liebevoller mit dem Leben, ne? So dieses, diese Weichheit, genau, was man für ein Leben auch hat, ne? So einfach, das ist so, wie du auch gesagt hast, nicht abzuhaken und die Dinge nicht mehr zu sehen, sondern es bringt uns schon wieder ganz nah ans Essentielle zurück, denke ich, ne?
Also. Ja, genau. Genau, und das macht es dann letztlich aus, ne? Dieses, wie bin ich liebevoll mit mir, wie bin ich liebevoll mit der Familie und mit den Freunden, auch wenn da vielleicht sogar inhaltlich Gegensätzlichkeiten bestehen. Und wie kann ich liebevoll mit dieser Krise und mit diesem Leben da ein Stück weitergehen?
Ja. Ich finde mich auch immer so wichtig, auch zu sehen, egal wie Leute reagieren, ob die einen verweigern und die anderen panisch sind, ne? Ich meine, du musst ja nur manchmal, wenn ich einkaufen gehe, und ich bin ja wirklich eine, die setzt die Maske so quasi mit dem letzten Schritt, weil ich einfach, ich atme halt lieber ohne Maske wie mit Maske. Ne? Also im letzten Schritt, wenn ich in die Tür reingehe, gebe ich es rauf. Und dann siehst du schon da drauf, dann gibt es die einen, die dich beobachten, so quasi, hat sie eine Maske mit, ne? So, die dich gleich anspringen, wenn du noch einen Schritt machen hättest. Und dann merkst du aber auch die anderen, die da sagen, wird sie auch keine Maske tragen, also diese Verweigerer oder so irgendwie. Und da stehe ich dann manchmal so da, wenn ich diese Vibration so spüre, und denke mir, es gilt liebevoll mit beiden zu sein, ne? Zu sehen, den Widerstand der einen und was liegt eigentlich unter deren Widerstand, und die Angst der anderen und zu sehen, was liegt unter deren Angst. Ja?
Ohne, ganz genau, ja, genau. Und es geht am Ende auch nicht darum, genau. Und es geht nicht darum, irgendjemandem die Meinung aufzudrücken. Also das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. In dem Buch geht es ja nicht nur um Antworten, die geliefert werden, ja, oder um Erkenntnisse im Sinne von Daten, Fakten und Zahlen. So, ja, also ich möchte niemandem meine Meinung damit sagen, sondern ich stelle Fragen. Und ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, auch mit dieser Zeit jetzt umzugehen. Also, ne, so Einstein hat so schlau gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, wie sie entstanden ist. Und wie ändere ich denn meine Denkweise, indem ich Fragen stelle und nicht sofort die Antwort parat habe? Das kam mir gerade noch so, weil, ne, wenn ich sehr so in meiner Meinung verhaftet bin und die jemand anders aufzwinge, dann bin ich nur im Antworten, dann bin ich nicht in Fragen. Und ich glaube, das kann viel helfen, um da in dieses Liebevolle reinzugehen.
Ja. Das ist das, was ich mir auch irgendwo gedacht habe beim Lesen. Das hat gut, dass du es noch erwähnst. Da war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, es verdient dieses Wort Coaching als Begleitung sozusagen, weil ich finde Coaching heutzutage einfach ein Prozess der Selbstermächtigung. Wenn du einen guten Coach hast, dann führt er dich, der gibt dir keine fertigen Antworten, sondern der hält dich bei den Fragen nahe.
Ja, ganz genau.
Und reicht dir die Hand, sodass du dranbleibst, deine Fragen zu ergründen. Und ähnlich erlebe ich eben das Buch auch als eine Art Selbstermächtigung, um da durch diesen Prozess durchzugehen. Und in dem Fall auch unter Umständen, was wir ja keinem unserer Hörer und Hörerinnen wünschen, wenn es denn so sein muss, soll, auch durch die Krankheit durchzugehen oder einen der Liebsten zu begleiten und mit ihnen da durchzugehen. Da sehe ich das Buch als sehr wertvoll an, genau. Ja, liebe Silke, da sage ich dir herzlichen Dank. Ne?
Ja, ich danke von ganzem Herzen. Schön, dass es dir so gut gefallen hat. Du hast es so wunderbar zusammengefasst. Ja. Freut mich sehr.
Danke einmal für alles, für deine Offenheit, das überhaupt zu teilen mit dem Buch und auch heute in diesem Gespräch. Und auch danke für deine Arbeit, dass du dir das antust, weil wir, jeder, der ein Buch geschrieben hat, weiß, in erster Linie ist mal Arbeit.
Ja.
Und am Ende jetzt auch danke für deine Zeit, für dieses Gespräch heute, genau.
Ja. Ja, liebe Daniela, ich danke dir fürs Teilen hier im Podcast und genau, vielen, vielen Dank dafür, dass das vielleicht noch den ein oder anderen mehr erreicht.
Genau, und dir wünsche ich alles Gute auch für den weiteren Heilungsprozess, den es noch braucht, auf allen Ebenen. Ne?
Ja, genau.
Und bis dann.
Bis dann, danke dir.
Und an dieser Stelle sage ich Danke zu all jenen, die uns ihre Zeit geschenkt haben, die hier zugehört haben, und verabschiede mich für heute und freue mich schon aufs nächste Mal.